Audio Now.
Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir wollen heute über Spielzeuge reden. Es ist ja bald Weihnachten und die HörerInnen wollen vielleicht wissen, was sie ihren Kindern so kaufen könnten. Gibt es denn Spielzeuge, die wir besonders empfehlen können, Katja?
Ja, also klar empfehlen wir bestimmte Spielzeuge, aber bevor wir über die Spielzeuge sprechen, möchte ich erstmal festhalten, dass kein Kind tatsächlich Spielzeuge braucht. Also alle Kinder können auch ohne klassisches Spielzeug lernen, einfach indem sie Alltagsgegenstände nutzen, also keine Ahnung, Kochlöffel, Töpfe, Plastikschüssel, Nudeln, sowas in der Art. Und da kommen wir auch schon zu der wichtigsten Regel, was Spielzeuge angeht. Die lautet nämlich, weniger ist mehr. Also wenn Kinder in ihrem Zimmer vom Angebot des Spielzeugs erschlagen werden, dann kommen sie einfach nicht ins Spiel und dann fliegen sie so von wie Schmetterlinge von Station zu Station, ohne jemals in einen echten Flow zu kommen. Diese Regel einzuhalten fiel mir selbst total schwer, bis heute noch, einfach weil ich gern auf Flohmärkten bin und dann dort super für wenig Geld die coolsten Sachen finden kann. Und ich schenke auch so furchtbar gern und dann kommt es durchaus vor, dass es bei uns Phasen gibt, in denen meine Kinder zu viel Spielzeug rumliegen haben. Und deshalb sortieren wir auch regelmäßig aus und verkaufen es dann selbst wieder auf dem Flohmarkt. Als meine Kinder klein waren, habe ich aber auf jeden Fall noch mehr darauf geachtet, dass die Kinder nicht zu voll waren. Also ich habe dann ganz viel so in Kisten gelagert in unserem Schlafzimmer, weil ich das bereit halten wollte für den Moment, wo sozusagen eine Interessenswelle, zum Beispiel, keine Ahnung, was Puzzle angeht, aufflammt. Und dann hatte ich halt schon mehrere Puzzle bei mir im Schlafzimmer liegen, die darauf warteten, dass meine Kinder irgendwie ihre Puzzleliebe entdecken. Das heißt, ich habe auch Vorrat gekauft auf dem Flohmarkt und habe das aber zwischengelagert, sodass meine Kinder nicht wussten, dass es da ist. Und hatte das dann aber parat, wenn sie es brauchten. So. Genau,
also aufgeräumte Kinderzimmer, glaube ich, sind ganz wichtig. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das tatsächlich überfordern kann. Also meine Kinder standen dann im Zimmer wirklich voller Spielzeug und haben gesagt, ich weiß gar nicht, womit ich spielen soll. Wenn allerdings nur ein paar Sachen optisch präsent waren, dann fiel diese Entscheidung viel, viel schneller, habe ich gemerkt. Ja. Lass uns doch mal nach Alter sortieren, womit Kinder so spielen könnten.
Genau, also Spielen ist ja der Naturzustand von Kindern, also alles, was sie lernen, lernen sie am besten und am leichtesten übers Spiel. Und Babys fangen ja etwa mit 3 Monaten an zu greifen und da geht es dann los, dass man als Elternteil, wenn man möchte, halt etwas kaufen kann. Also zum Beispiel ist ein nicht allzu schwerer Rasselring gut oder so ein O-Ball. Meine Kinder hatten O-Bälle, die sie toll fanden.
Oh ja, sehr beliebt.
Man kann dem Kind ein Kuscheltier geben oder ein Schnuffeltuch. Also damit hat man dann eben die Materialien Holz, Plastik, Stoff angeboten, das ja wichtig ist für das Kind, diese verschiedenen Sachen zu erkunden. Dankeschön.
Die Oberfläche zu erkunden. Ne?
Genau. Aber wie ich schon sagte, also man muss da auf keinen Fall irgendwie Spielzeug kaufen. Man kann einfach alternativ auch einen Kochlöffel und einen Rührbesen und ein zusammengeknülltes Stück Backpapier zum Greifen geben. Und dann hätte man eben Holz, Metall und Papier angeboten. Bei uns
ist meist eh viel beliebter.
Ja, total. Und bei uns hat sich so ein runder Holzlöffel für Honig total bewährt. Also natürlich ohne Honig, ohne Honig. man darf Babys keinen Honig geben. Empfehlen,
ja.
Wir hatten so einen neu gekauften Honiglöffel, das ist so ein Holzding, was oben ist oben rund und hat so Streifen eingefräst. Und den kann man halt als Baby gut festhalten und man kann drauf rumkauen und also ohne Zähnchen drauf rumkauen. Und diese Rillen, die sind dann auch interessant für die Zunge zum Ertasten. Also diese, ich habe dann, weil das bei meinen Kindern so der Hit war, diese Honiglöffel dann häufig verschenkt an neue Eltern und ihre Babys statt Rasselringe.
Das kreative Geschenkideen. Und natürlich unbehandeltes Holz ist
wichtig. Das ist unbehandelt, genau. Dann Ab dem sechsten Monat kommen unsere Babys ja dann in die wirklich spannende Spielphase des Ursache-Wirkungstestens. Man erkennt das häufig daran, dass sie Dinge fallen lassen, also zum Beispiel das Essen beim Tisch.
Gerne Besteck,
ja, genau. Und diesen dann hinterher gucken. Und zu dem Zeitpunkt wird dann eben Spielzeug wichtig, bei dem Ursache und Wirkung ausgiebig getestet werden kann. Und man wird es nicht glauben, weil das den meisten Eltern zu früh erscheint. Aber so ein Hampelmann, so ein klassischer Hampelmann, ist mit 6 Monaten einfach das Spielzeug überhaupt bei uns gewesen. Man zieht ja an der Schnur, also das ist die Ursache, und dann hebt er die Arme und die Beine, das ist die Wirkung. Und meine Kinder haben in der Bauchlage vor einem unserer Schränke gelegen und ich habe diesen Hampelmann dann an der untersten Schublade festgemacht und die haben da wirklich total viel mitgespielt und haben den geliebt. Und die meisten Eltern verschenken Hampelmänner sehr viel später, keine Ahnung, mit 3 oder 4, und da können die Kinder dann kaum noch was damit anfangen, einfach weil diese Ursache-Wirkungs-Lernphase, die geht zwar sehr lange, die geht über mehrere Jahre, aber die ist dann meistens schon vorbei. Und mit 6 Monaten fängt die aber gerade erst an. Das heißt, so ein Hampelmann ist in diesem Alter total toll. Und das gleiche Prinzip verfolgen auch diese Blink-Quietsch-Plastikspielzeuge, die es in den Läden zu kaufen gibt. Und wenn da ein Kind auf einen der dieser vielen Knöpfe drückt, dann fängt das Teil an zu blinken oder Musik zu machen oder was auch immer. Also es ist auch wieder Ursache-Wirkung, ne?
Ist auch sehr beliebt, ne?
Genau, die sind auch sehr beliebt. Das Problem an den Blink-Blink-Spielzeugen ist halt die Ablenkung. Also die Kinder kommen damit ganz schlecht in den Flow, weil einfach zu viel an Informationen auf einmal auf das Kind einströmen. Also es ist ja nicht so, dass das Kind einen Knopf drückt und dann ein Ton kommt oder ein Licht, das wäre noch okay, sondern häufig ist das so, dass es drückt auf den Knopf und dann kommt halt eine ganze Melodie und meist auch noch eine Lichtabfolge. Und wenn das Kind Ursache-Wirkung lernen soll, dann ist das quasi ad absurdum geführt, dass das Kind krümmt gerade mal einen Finger und löst dann gleich ein ganzes Konzert aus. Also das ist nicht das, was unsere Kinder lernen sollen. Ja? Ich muss quasi nichts tun und dann löse ich aber gleich so ein ganzes Konzert aus. Das ist für Kinder, diese Spielzeuge sind für Kinder sehr interessant, einfach weil diese Licht- und Soundkonzerte im Gehirn ja ein ganzes Feuerwerk an Emotionen auslösen. Also Kinder sind fasziniert von diesen Spielzeugen, ohne Frage. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir sie ihnen anbieten sollten. Also jedenfalls nicht die so ganz viel Input dann geben, sondern so ein einfacher Rasselring. Wenn ich den in der Hand habe und meine Hand schüttle und dann macht es leise, ja, dann ist das auch Ursache-Wirkung. Oder ich klopfe mit meinem Honiglöffel auf den Boden, ja, also ich mache meine Hand so und dann macht es kronk, kronk, kronk und dann ist das auch Ursache-Wirkung.
Aber es gibt ja auch ganz viel im Haushalt, was ein ähnliches Ziel verfolgt, ne?
Ja.
Dass ich mache etwas und dann, also ich denke da jetzt an den Lichtschalter, der ist ja für viele Kinder auch wirklich magnetisch anziehend, ne? Oder Wasserhähne, auch total beliebt. Ich schiebe den ein bisschen hin und her und schwupps kommt mal so und mal so viel Wasser und ja, alles ganz ohne Licht.
Genau, das ist auch der Mülleimer, wenn man auf den drückt, auf den unteren Tritt sozusagen beim Mülleimer drückt, dann geht die Klappe häufig auf. Also genau, wie wir schon am Anfang gesagt haben, also man braucht eigentlich keine Spielzeuge. Also es ist, wenn man das umgehen möchte, dann ist das nicht schlimm fürs Kind. Also man vergibt seinem Kind keine Chancen, wenn man ihm kein Spielzeug gibt. Also es ist alles, was es auf der natürlichen Art und Weise im Haushalt, in der Wohnung vorhanden ist, reicht als Spielzeug total aus. Mein Sohn zum Beispiel, also mein drittes Kind, bei dem habe ich dann nicht mehr so viele Spielzeuge gekauft, der hatte so ein Blechteller ganz lange als Spielzeug, den man so vom Camping kennt, ne? Also, und der hat den eben auf dem Boden herumgerollt oder damit geklopft oder dann ist der Teller also umgekippt sozusagen und dann hat mein Sohn als Baby eine ganze Weile versucht, den wieder richtig rumzumachen und das war schwierig, weil man da nicht unter den Rand fassen konnte und dann hat er den also hin und her geschoben und der hat sich damit echt lange beschäftigt. Und ja, das war eigentlich viel besser als mit einem richtigen Spielzeug. Und weil du sagtest, dass es im Haushalt man Dinge findet, also zum Beispiel auch die Schublade auf und zu machen oder sich die Finger einklemmen an einer Schublade, ist Ursache-Wirkung.
Finger einklemmen ist Ursache-Wirkung, ja.
Finger einklemmen ist Ursache-Wirkung, also total, ne? Also,
Es tut weh, klar.
Es ist auch wichtig, dass Kinder das erleben dürfen. Also natürlich habe ich darauf geachtet, dass meine Kinder jetzt nicht mit ihrem gesamten Gewicht gegen die Schublade drücken. Dann habe ich selbstverständlich interveniert. Aber wenn ich gesehen habe, gleich werden sie sich die Finger einklemmen, aber es kann außer ein bisschen Schmerz jetzt nichts weiter passieren, dann habe ich das zugelassen und sie hinterher getröstet. Einfach weil, wenn ich den Schmerz verhindert hätte, dann hätte ich ihnen die Verantwortung für sich selbst abgenommen. Und dann hätten sie ja nicht gelernt, in solchen Situationen vorsichtig zu sein. Also dann hätten sie keine Ursache-Wirkung gelernt. Und dann hätte ich quasi ihre halbe Kindheit hinter ihnen herrennen müssen, um darauf zu achten, dass sie sich nirgendwo einklemmen. Also besser ist es, sie das Prinzip, unsere Kinder das Prinzip verstehen zu lassen. Also quasi nach dem Motto, kleine Unfälle verhindern große Unfälle.
Genau, ist ja wichtig fürs Körpergefühl, ja, ne? Auch sich selbst kennenzulernen und was schaffe ich und was kann ich. Aber zurück zum Thema Spielzeug. Ja. Mit etwa einem Jahr?
Mit einem Jahr. Mit einem Jahr kommen Kinder in die Spielphase, in der ja die motorische Entwicklung im Vordergrund stehen. Also krabbeln, laufen, klettern, schaukeln. Da würde ich tatsächlich also so ein Pickler-Dreieck empfehlen. Wenn ich gewusst hätte, wie cool so ein Ding ist, dann hätte ich das in dem Alter schon bei unserem ersten Kind gekauft. Aber das war mir zu teuer damals. Und dann habe ich es beim dritten Kind doch gekauft und mich dann geärgert, dass ich das nicht beim ersten, dass ich diese Investition nicht gleich am Anfang gemacht habe, weil dieses Ding einfach wirklich, wirklich lange bespielt wird und es hat auch einen guten Wiederverkaufswert. Also man wird es dann auch wieder gut los. Die Kinder klettern darauf. Wenn man ein Rutschbrett dazu kauft, dann können sie damit auch rutschen. Man kann mit einer Decke aus dem Dreieck noch eine Höhle machen oder einen Krabbeltunnel. Also es ist super vielfältig und mein letztes Kind, als der eins war, haben wir das gekauft und da waren die Großen so zwischen 4 und 5 Jahren und die haben da auch noch drauf geklettert, einfach weil es so cool ist. Man kann aber auch ein Kind natürlich einfach am Bett oder auf der Couch oder auf dem Spielplatz klettern lassen. Bei meinen ersten beiden Kindern hatte ich statt dieses Pickler-Dreiecks eine Holzrutsche von Ikea im Kinderzimmer. Die war auch ziemlich cool. Also sind sie natürlich gerutscht, aber sie haben eben auch Kastanien oder anderes Zeug runterrollen lassen. Und da konnte man sehr schön sehen, wie sie experimentiert haben und wie sie versucht haben zu verstehen, warum das eine schnell rollt und das andere nicht rollt oder liegen bleibt auf der Rutsche oder was auch immer. Und was wir auch schon immer haben, bis heute sogar, ist eine Schaukel im Türrahmen. Und damals, als sie etwa ein Jahr alt waren, da haben meine Kinder selbst angefangen, diese Schaukel auszuprobieren. Also die haben sich nicht raufgesetzt, das haben sie halt mit einem Jahr noch nicht alleine hinbekommen, sondern sie haben sich so mit dem Bauch draufgelegt und sind dann mit den Füßen nach vorn gelaufen und haben dann die Füße irgendwann hochgenommen und sind dann zurückgeschaukelt. Also die haben die Schaukel sozusagen ganz für sich allein entdecken können. Und als sie dann größer wurden, haben sie sich eben raufgesetzt oder sich eingedreht oder sich draufgestellt, was man halt mit einer Schaukel so macht. Und jetzt sind sie 10 und sie schaukeln immer noch mit diesem Ding in unserem, also das ist,
okay, also die
das ist so ein Türrahmen zwischen einem der Kinderzimmer und dem Wohnzimmer. Und sie schaukeln jetzt ein bisschen wilder als früher und vor allen Dingen springen sie mitten im Flug ab und landen dann irgendwie, keine Ahnung, 2 Meter weiter auf unserer Couch. Und ich kriege dann echt jedes Mal ein Herzkasper, weil ich denke, wow, ja, muss dann das sein? Aber ja, natürlich muss es sein.
Ja, also muss man immer positiv sehen. Ganz super für die Grobmotorik.
Ja, total. Und eine Schaukel kann ich echt empfehlen. Also wenn ihr den Platz habt und wenn ihr einen Türrahmen habt, der das hergibt, dann auf jeden Fall eine Schaukel.
Ja, gibt es dann auch Dinge für die Feinmotorik in dem Alter?
Auf jeden Fall gibt es Dinge für die Feinmotorik, Entschuldigung. Also wir sind ja immer noch bei Ursache-Wirkung. Also das ist in dem Alter auch mit 12 Monaten immer noch so, dass die Kinder da lernen. Und da ist es ganz cool, wenn die Kinder so eine Kugelklopfbox haben. Also nicht diese typischen Hämmerchenspiele, wo man so einzelne kleine Pfeiler reinklopfen soll, die sind zu schwer, sondern es gibt so Kugeln, die man in ein Loch klopft und dann fallen die in so eine Box und fallen unten aus oder rollen unten aus der Box raus. Und das ist so ganz klassisch Ursache-Wirkung. Man kann auch die Kugeln mit der Hand durch das Loch drücken. Das machen die Kinder meistens am Anfang. Das gleiche Prinzip haben auch Kugelbahnen. Die kann man also auch sehr gut nutzen in dem Alter. Also Kugel oben auflegen, dann rollt sie runter, das Kind hebt sie wieder auf und hebt die Kugel nach oben. Also mein Sohn zum Beispiel, der war ein riesiger Kugelbahn-Fan und der hat sich damit wirklich mehrere Minuten oder bis zu einer halben Stunde selbst beschäftigt. Man muss in dem Alter mit 12 Monaten allerdings darauf aufpassen, dass die Kugeln groß genug sind und sich nicht verschlucken lassen. Meine erste Tochter, die war in dem Alter völlig fasziniert von so einer Stapelpyramide. Also diese Ringe, die man dann der Größe nach auf so ein komisches Mittelteil stapelt. Das wurde uns von einer Freundin geschenkt, die schon Kinder hatte, und ich fand das viel zu früh und dachte, okay, das können Kinder erst sehr viel später lernen, aber ich habe es ihr trotzdem hingestellt und die hat da wirklich so lange dran gesessen, bis sie es geschafft hat, ihren ersten Ring darauf zu legen und war total happy. Also das war wirklich eins ihrer ihrer Lieblingsspielzeuge. Und dann gibt es noch diese klassischen Sortierboxen, die bieten sich auch an, das ist auch Ursache-Wirkung, wo man eben entweder einen Baustein, der so kreisförmig ist oder einer, der würfelförmig ist und so weiter, da so reindrückt in die entsprechenden Formen. Das fanden meine Kinder jetzt nicht so super, aber es gibt bestimmt viele Kinder, die das schön finden. Wir hatten so eins vom Flohmarkt aus Plastik. Und da konnten die Türchen, wo man das so reingedrückt hat, am Ende aufgeschlossen werden mit so einem Plastik-Schlüsselbund. Und das war das, was meine Kinder faszinierend fanden. Also die haben sehr viel damit gespielt, aber nicht, weil sie das toll fanden, diese Klötzchen da oben reinzuwerfen, sondern weil sie es toll fanden, den entsprechenden Schlüssel rauszusuchen. Also ich glaube, es gab so 6 Türchen. Und 6 Schlüssel mit 6 verschiedenen Farben und man musste dann also eben den entsprechenden Schlüssel in das Türchen stecken und dann umdrehen. Und witzigerweise hätte ich auch nicht gedacht, dass das mit 12 Monaten so faszinierend ist, aber das fanden meine Kinder total toll.
Also ich hatte ein Kind, was diese Sortierboxen total liebte und das war für mich so die erste Bewährungsprobe im Elternsein. Ich kann mich noch erinnern daran, damals erschien auf unserem Blog der Artikel von dir darüber, dass Kinder keine Förderung brauchen. Mhm. Und da ist ganz wichtig, dass man nicht eingreift. Und ich saß immer daneben und dachte so bei dem Einjährigen, das gehört ja nicht rein. Das Runde passt nicht in das Eckige. Siehst du das nicht? Also natürlich nur innerlich. Ja. Sonst saß ich natürlich total entspannt daneben und habe das gütig lächelnd beobachtet, aber habe mir gedacht, das musst du doch sehen. Also der hat sehr viel Zeit dafür verwendet, tatsächlich herauszufinden, was passt wo rein. Also manche Kinder mögen das wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Jetzt sind wir schon fast beim zweiten Geburtstag und damit ein bisschen bei der aktiven Phase des Spracherwerbs. Welche Spielzeuge bieten sich denn jetzt an?
Genau. Also du hast recht, dass mit 2, also die lernen natürlich schon vorher die Sprache, aber mit 2 merkt man dann als Elternteil, dass es sozusagen jetzt losgeht und dass wirklich Vokabeln quasi gesammelt werden. Und deswegen habe ich, als meine ersten Töchter 24 Monate alt waren, bei uns zu Hause dieses weniger ist mehr Prinzip für einige Zeit aufgehoben, einfach wegen dieses Spracherwerbs. Also ich erkläre das gleich, bei uns war das so, also in diesem Alter ist es so, dass da die Imitationsphase beginnt. Imitationsphase bedeutet, unsere Kinder machen all das nach, was sie bei den Erwachsenen sehen, ohne jedoch kognitiv in die Rolle zu schlüpfen. Das geht noch nicht in dem Alter, dazu fehlt ihnen noch der Perspektivenwechsel, der ja erst mit etwa 4 Jahren erreicht wird. Und es ist also günstig, in dem Alter Spielzeuge zu kaufen, die beides ermöglichen, sowohl Spracherwerb als auch die Imitationsphase. Und da ist es also ganz klar, dass sozusagen zum Beispiel eine Kinderküche mitsamt des Zubehörs total gut sind oder auch ein Einkaufsladen. Und der Spracherwerb kann eben dann gefördert werden, wenn man mit den Kindern zusammen spielt und dann zum Beispiel verschiedenes Holzobst oder Gemüse hat. Und dieses Spielen dann verbal begleitet. Also zum Beispiel, gibst du mir die Aubergine? Wo ist denn der Schokomuffin? Und dann lernen die Kinder sozusagen über dieses Spielen mit dem Elternteil, das Ding hier ist offenbar eine Aubergine und das hier ist offenbar ein Schokomuffin. Das Problem ist, dass
Großeltern groß staunen.
Ja, Ja, das auch, aber.
Ich wollte gerade sagen, das war bei uns, als dann das anderthalbjährige Kind kam und sagt, schau mal, das ist eine Aubergine oder schau, Aubergine. Da stand die Oma da, die das Gemüse wahrscheinlich selber nicht wirklich einordnen konnte und hat gesagt, wow.
Ja.
Also funktioniert.
Aber also ich möchte an dieser Stelle wirklich nochmal sagen, dass natürlich das auch das ohne Spielzeug geht. Also man kann eigentlich sogar noch besser mit echtem Gemüse spielen und die echte ja, Küche
muss man abwägen.
Mit dem echten Besen ausfegen und echte Nudeln in einen echten Topf schütteln. Also es ist, also ich bin ja selbst jemand auch, der total gerne schenkt. Insofern verstehe ich Eltern sehr, sehr gut, die halt gerne Spielzeuge kaufen wollen. Aber um das wirklich nochmal ganz klar zu machen, ist es besser, wenn man, also auch für den Spracherwerb besser, weil es ja, also so ein Spielzeug-Aubergine ist eben nur ein Abbild. Also die riecht nicht wie eine Aubergine und die lässt sich nicht drücken wie eine Aubergine und die ist ein bisschen kleiner als eine Aubergine. Also eigentlich ist es nur sozusagen ein Abbild der Realität. Und ich habe mich damals dafür entschieden, das so zu machen, weil ich wusste, dass diese Imitationsphase erst der Anfang ist und ich das gleiche Spielzeug mit 4 Jahren dann nochmal für die so Tun-als-ob-Phase brauche, in der die Kinder dann eben auch kognitiv in die Rolle schlüpfen. Das heißt, ich wusste, das ist ein Spielzeug, was sehr, sehr, sehr lange bei uns stehen wird und es tat es auch. Also diese Spielzeugküche wurde von meinen Kindern sehr lange und sehr oft und intensiv bespielt. Auch der Einkaufsladen war so ein Ding, was bei uns sehr, sehr stark bespielt wurde, so intensiv sogar, dass ich wirklich überhaupt keine Lust mehr hatte, einkaufen zu spielen. Und es war furchtbar. Ich musste wirklich jeden Abend oder jeden Nachmittag, wenn die Kinder aus der Kita kamen, musste ich einkaufen spielen. Und ich habe dann schon innerlich quasi geweint, weil ich wusste, ich muss jetzt wieder die gleichen Dialoge mit meinen Kindern. Also ich wusste, dass es wichtig ist, aber ich habe dann irgendwann tatsächlich Freundinnen von mir eingeladen, die keine Kinder haben, dass die mit meinen Kindern Einkaufsladen spielen können, weil diese Phase war so intensiv, dass ich konnte nicht mehr. Ja. Das Ding ist, manche Eltern fragen sich, ob sie lieber einen Einkaufsladen kaufen sollen oder lieber eine Kinderküche oder lieber so eine Werkbank. Das sind ja diese drei klassischen großen Geschenke, die man irgendwie zum zweiten Geburtstag oder auch zum Weihnachten schenkt. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass die allermeisten Kinder mit einer Kinderküche gut spielen, also dass das eine gute Investition ist und es eigentlich nur wenige Kinder gibt, die mit einem Einkaufsladen so intensiv spielen wie meine und auch nur wenige Kinder mit dieser Spielzeugwerkbank wirklich intensiv spielen. Bei den Werkbänken ist es so, dass die zu früh geschenkt werden und dann eben, also das ist ja meistens Plastik und man kann zwar Schrauben drehen, aber es ist nicht wirklich echt und das merken die Kinder auch und dann verlieren die relativ schnell die Lust daran. Eine Werkbank würde ich persönlich erst später schenken, nämlich mit 5 und 6 und dann aber gleich schon eine richtige Kinderwerkbank, also mit richtigen Werkzeugen, sodass die Kinder da richtig dran arbeiten können. Und bei den Einkaufsläden, bei diesen klassischen, ist das Problem, dass die so ein bisschen starr angeordnet sind. Also das, was man, keine Ahnung, bei Tchibo im Angebot findet oder auch in den allermeisten Spielzeugläden, ist halt so ein kleines Ställchen, wo man hinten irgendwie, da ist hinten eine Wand, das Obst und so weiter reinlegen kann. Und dann gibt es so einen Verkaufsarm und da stellt sich das Kind dann rein und das ist viel zu klein. Und es gibt keinen, man kann da nicht gut variieren bei diesen klassischen Einkaufsläden. Ich hatte Glück, ich hatte auf dem Flohmarkt ein riesiges Teil, das eigentlich quasi wie so eine Klappwand war. Und man konnte das waren so 4 oder 5 Wände, ich weiß gar nicht mehr genau, die aneinander nicht genagelt, sondern geschraubt waren. Und man konnte die so drehen und wenden. Also man konnte aus unserem Einkaufsladen, ja, man konnte da verschiedene Sachen machen. Man konnte das als Trennwand einfach nutzen. Man konnte daraus wirklich einen viereckigen Laden machen. Man konnte, ich weiß nicht, also wirklich verschiedene Sachen. Und weil der eben so cool aufgebaut war, glaube ich, dass der seine Faszination auch noch so lange behalten hat.
Genau, also da gibt es ja mehrere Modelle, die wirklich nicht so starr festgelegt sind und die umfunktioniert werden können als Haus, als Klettergerüst und so weiter. Also da muss man wahrscheinlich einen Euro mehr investieren, ja. Aber die Kinder spielen relativ lange damit, da einfach viel mehr Fantasie damit ausgelegt werden kann.
Total. Was man auch machen kann, ist einfach die unteren Regale im Wohnzimmer von Büchern befreien und davor ein kleines Schränkchen stellen und dann sagen, das ist jetzt unser Einkaufsladen, lass uns hier spielen.
Genau. Also man, Kasse drauf.
Genau. Mhm. Wir haben ja gerade über diese Imitationsphase gesprochen und da kann man eben auch so kleinen Besen und Mop und Handfeger und Müllschippe und keine Ahnung, so ein Mini-Wäschetrockner-Teil den Kindern schenken. Wie der Name schon sagt, imitieren unsere Kinder uns in dem Alter stark und dann kann man eben auch tatsächlich in diesem Alter die Liebe zum Aufräumen spielerisch wecken. Also die Kinder können dann zum Beispiel ihre eigenen nassen Socken aufhängen oder mit ihrem eigenen kleinen Mop das Bad wischen. Natürlich dauert das alles länger und wird nicht so super ausgeführt, aber sie haben eben Freude daran und diese Freude verknüpft sich im Gehirn dann mit dem Tun, also mit der Hausarbeit. Und das sollte man echt nicht unterschätzen. In dem Alter wollen unsere Kinder noch das machen, was wir machen. Und wenn man da anfängt und das unterstützt und sie mit Freude eben da punchen lässt oder aufhängen lässt, auch wenn es nicht so schön aussieht, dann legt man da den ersten Grundstein dafür, dass die Kinder eben mit Freude später das auch noch weiter tun. Meine Kinder zum Beispiel haben in dem Alter auch alle mit mir gemeinsam gekocht. Also die standen so im Lernturm am Herd. Und haben halt umgerührt oder sie haben auch mit einem kleinen Kindermesser versucht zu schneiden. Diese Lerntürme kann man auch als Geschenk sich überlegen, ob man das möchte. Wir haben einfach den von Ikea gebaut, weil die Lerntürme, diese echten, die sind halt super teuer und das konnten wir uns nicht leisten. Es gibt so eine Ikea-Hack, wo man den nachbauen kann. Mhm. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass der nicht kippt. Also man muss da gut hingucken beim Bauen. Aber wir haben das gemacht und es war total toll und meine Kinder haben das wirklich geliebt.
Genau, im Internet findet man da auch ganz viele Anleitungen zu.
Total.
Du hast vorhin gesagt, als deine Kinder 3 waren, hast du das Spielzeug relativ radikal weggeräumt. Warum eigentlich?
Ja, also mit 3 Jahren beginnt halt die Konstruktionsphase. Und die allermeisten Kinder in diesem Alter spielen nicht mehr wirklich mit ihrem Spielzeug. Und das war bei meinen Kindern auch so. Also die haben das aus dem Regal gerissen, wirklich alles ausgekippt. Die haben aus ihren Regalen die Spielzeugkisten rausgenommen und dann ausgekippt, irgendwie auf einen Haufen gelegt und dann sind sie weggegangen. Ja, so. Und das war das Spiel. Es war furchtbar.
Auch eine Form von Spiel. Ja,
ja. Genau. Ich fand es ganz gruselig, also nicht gruselig, ich fand es halt nervig, weil ich das halt dann mit ihnen zusammen wieder aufräumen musste oder auch ohne sie, weil sie halt keine Lust hatten. Also ich habe gemerkt, das ist kein Spiel und dann habe ich halt recherchiert und dann habe ich also festgestellt, das ist die Konstruktionsphase in dem Alter und man kann in diesem Alter mit 3 etwa, also wenn man bemerkt, die Kinder spielen nicht mehr mit ihren Spielzeugen, sondern sie reißen sie nur noch raus und legen sie auf einen Haufen, dann kann man das ganz radikal weglegen alles. Und dann fangen die Kinder eben an, kreativ zu spielen. Also man kann ihnen, also meine Kinder haben zum Beispiel unsere Küchenhandtücher sich geschnappt und auch diese Plätzchen Formen, die man so zu Weihnachten braucht und sind dann, haben die in der Wohnung säuberlich aufgereiht und Plätzchenwanderung gespielt. Ich weiß bis heute nicht, was Plätzchenwanderung sein soll, aber meine Kinder haben da tatsächlich über Stunden, sie haben sich über Stunden mit dieser Plätzchenwanderung beschäftigt, ja. Also sie haben einfach diese Küchenhandtücher auf den Boden gelegt und dann da diese Plätzchen draufgelegt und dann haben sie ein neues Küchenhandtuch 5 Meter weiter hingelegt und also quer durch die Wohnung. Es war auch hinterher Chaos, muss ich sagen, aber es war ein Chaos, wo ich gesagt habe, das ist trotzdem Spiel gewesen und da hat man gemerkt, die sind im Flow, die haben sich konzentriert und das ist super. Was auch häufig passiert, sind, dass Kinder eben im Waschbecken Experimente machen, also zum Beispiel mit Toilettenpapier, Seife und Wasser. Manche Kinder kleben auch Slip-Einlagen an die Badewanne oder sie leeren den Seifenspender, um sehr, sehr viel Schaum zu machen. Also man könnte als Eltern Teil denken, dass die Kinder anfangen, irgendwie Quatsch zu machen und einen zu ärgern. Und man könnte sich wirklich doll über diese Phase ärgern. Aber wenn man weiß, dass das Lernen ist und dass das total toll ist, kann man sich so, also ich konnte mich dann zurücknehmen und dieses Chaos eigentlich auch bewundern und mich darüber freuen. Ich habe das auf Video aufgenommen und habe gesagt, yay, schau mal, wie kreativ das ist, was meine Kinder hier machen. Und in der Zeit habe ich relativ viel Klebestreifen, wie heißen diese Dinger, Tesafilm bereitgestellt. Also sowas habe ich immer da gehabt und das brauchten die auch ganz viel. Mhm. Da wurde ganz viel mit zusammengeklebt. Man kann einfach Kissen und Decken bereitstellen. Ich habe in der Zeit tatsächlich auch extra Seife, also Flüssigseife für meine Kinder gekauft, damit ich mich nicht ärgere, dass meine Seife da irgendwie benutzt wird. Und es ist einfach, also wenn man diesen Ärger überwindet und sagt, okay, das ist jetzt Lernen und das ist wichtig, dann ist es wirklich schön und man kann sich doll darüber freuen, weil so ein Feuerwerk an Fantasie und an Flow, ja, also die Kinder sind da richtig drin, das sieht man echt nur noch selten. Ihr müsst einfach für euch überlegen, was sind eure No-Gos, also was möchtet ihr nicht? Also ihr möchtet vielleicht nicht, dass das Wasser aus der Badewanne auf den Badboden kommt. Gut, dann ist das ein No-Go, dann müsst ihr das so kommunizieren. Aber wenn ihr damit leben könnt, dass zum Beispiel eure Slip-Einlagen benutzt werden, um die irgendwie an die Kacheln zu kleben, dann lasst das zu. So, und wenn ihr in dieser Phase nicht ganz und gar ohne Spielzeug leben wollt, dann eignen sich für die Konstruktionsphase natürlich Dinge, mit denen man konstruieren kann. Also Bausteine zum Beispiel waren bei uns sehr beliebt. Diese Kappler-Bausteine, die so komplett alle gleich aussehen, waren bei meinen ersten beiden Kindern beliebt. Und mein drittes Kind, der mochte diese ganz stinknormalen Bausteine, weil er die aus der Kita kannte. Lego Duplo war bei uns über mehrere Jahre wirklich der totale Hit. Da haben meine Kinder ganz viel mitgebaut. Das ist ja Konstruieren. Oder auch Puzzleteile müssen ja auch zusammengesetzt werden. Also das ist auch Konstruieren. Meine Töchter haben Puzzle geliebt, mein Sohn überhaupt nicht. Dafür hat er, wie gesagt, sehr viel mit Bausteinen gebaut. Und dieses Lego Duplo, das hebe ich definitiv für meine Enkelkinder auf. Ich muss mal jetzt angeben, ich habe auf dem Flohmarkt nämlich einen ganzen Haufen dieser hellblau durchsichtigen Duplo-Steine gefunden. Und die sind so cool. Ja, also die sind die total sind selten. Man kriegt die eigentlich immer nur einzeln in einem Set. Und ich habe irgendwie von einer anderen Mutter so einen richtigen Haufen, die hat es irgendwie einzeln zusammengesucht auch, einen richtigen Haufen dieser tollen Bausteine bekommen. Und das war so cool, weil meine Kinder waren da zu der Zeit in der Anna- und Elsa-Phase und die haben halt mit diesen durchsichtigen blauen Duplo-Steinen halt so richtige Eispaläste gebaut. Und ich werde diese Steine definitiv für meine Enkel aufheben und ich werde die coolste Oma aller Zeiten. So.
Ja,
so. Ach so.
Das steht schon mal fest.
Und was ich auch total empfehlen kann, sind, also das ist wirklich tatsächlich, was ich jetzt gleich erzähle, ist, dass das Spielzeug bei uns in der Familie gewesen, von sehr, sehr klein bis immer noch jetzt, sie sind 10, und zwar heißt das MacFormers, das sind so Magnetbausteine. Das sind eigentlich so Plastikteile in Form eines Quadrats, Dreiecks, Parallelogramm, keine Ahnung, irgendwie verschiedene Formen. Und die haben an den Seiten so Magnete und dadurch haften die aneinander. Und also wie gesagt, meine Kinder sind jetzt 10, die bauen immer noch gerne mit. Wir haben sehr, 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 sehr viele dieser Bausteine mittlerweile, aber sie reichen immer noch nicht. Also je mehr Bausteine ich davon kaufe, desto größer werden die Projekte und dann sind eben wieder zu wenig Bausteine da. Was ich super finde an den Dingern ist es, dass die das 3D-Denken sehr stark anregen, einfach weil die Kinder beim Bauen gucken müssen, also die Quadrate, die passen alle ineinander, aber wenn du dann noch ein Dreieck mit einbaust, dann kann es sein, dass das eben nicht passt und ich bin immer wieder fasziniert, wie toll die Kinder auf was für tolle Lösungen kommen und dann, also man kann dann auch zum Beispiel Räder dafür kaufen und meine Kinder bauen da lange Limousinen mit oder große, im Moment sind irgendwie so Roboter, werden da riesige Roboter mitgebaut. Also es ist total toll. Das Problem an den McFormers ist, dass die im Original sehr teuer sind. Und deswegen habe ich immer danach Secondhand gesucht. Auch da sind sie noch super teuer. Also es ist wirklich etwas, was man sich am besten von der Verwandtschaft schenken lässt. Und am besten schaut auch die Verwandtschaft, ob sie sie entweder auf dem Flohmarkt bekommt oder bei den Kleinanzeigen oder man guckt, ob die im Angebot gerade sind irgendwo. Weil also sonst wird man da echt arm, weil in diesen klassischen Packungen sind, keine Ahnung, 20 Steine oder so drin. Und damit kommt man echt überhaupt nicht weit. Also man braucht, wir haben mittlerweile Hunderte und also das haben wir, wie gesagt, über Jahre uns angesammelt, aber ich habe da echt richtig viel Geld reingesteckt. Aber wie gesagt, das ist das Spielzeug bei uns überhaupt und ja, also es ist echt richtig gut. Es gibt, glaube ich, mittlerweile nachgemachte
Oh ja, jede
Steine,
Menge.
genau. Und die sind auch viel billiger. Ich kann aber nicht sagen, ob die Magnete da stark genug sind. Das müsste dann mal jemand rausfinden, bitte, für uns und uns Bescheid sagen. Ich
Genau.
habe so ein bisschen Schiss, dass wenn die Magnete nicht stark genug sind und man dann halt so große Bauten baut, dass die dann einkrachen. Aber möglicherweise sind die nachgemachten genauso gut wie die Originalen und dann sagt mir das, weil dann kann ich nämlich neue kaufen.
Du hattest vorhin erwähnt, dass die so tun, als ob Phase mit 4 Jahren beginnt.
Genau. Also mit
Was
vier,
heißt?
das genau, mit 4 Jahren beginnt die so tun als Obphase. Das ist ja, hat mit diesem Meilenstein des Perspektivenwechsels zu tun. Also die Kinder können nun die Perspektive eines anderen Menschen einnehmen und damit in verschiedene Rollen tatsächlich reinschlüpfen. Also sie machen uns nicht mehr nur nach, sondern sie fühlen das auch, was sie tun. Das geht selbstverständlich zum Beispiel mit so kleinen Playmobil-Figuren oder auch mit Lego-Duplo-Figuren oder auch mit Schleichtieren. Das sind Dinge, die ganz gut funktionieren in dem Alter, aber auch total gut im echten Rollenspiel, also in welchem sich dann die Kinder verkleiden als Feen, als BauarbeiterInnen, als PrinzessInnen, als RitterInnen oder als Feuerwehrmenschen und die sausen dann eben in Verkleidung durch die Wohnung. Ich habe damals dafür eine große Verkleidekiste bereitgestellt. Da waren Hüte und Schals und Tücher und Röcke und so weiter drin. Und bei uns wurde mit 4 tatsächlich nicht so sehr bespielt wie diese Kostüme. Und in dieser So-tun-als-ob-Phase werden dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben auch wieder diese Kinderküche interessant und auch die Töpfe. Und die Erwachsenen werden wieder nachgespielt. Und diesmal denken sich die Kinder aber in die Rolle rein und sprechen dann auch Sätze, die sie von uns Erwachsenen kennen. Und sie fangen dann auch an, sozusagen zu verstehen, was wir dabei fühlen und dass das etwas anderes ist, manchmal, als sie selber fühlen. Also genau, da lohnen sich diese langlebigen Investitionen sehr.
Und was passiert etwa, wenn Kinder so 5 Jahre alt sind? Was lohnt sich da zu kaufen?
Ja, jetzt wird's schwer.
Ja, das stimmt.
Das Ding ist, dass man so in diesen jüngeren Altern, dass fast alle Kinder diese Phasen durchmachen. Und ab 5 ist es so, dass Kinder ihre eigenen Vorlieben entwickeln und man dann eben ganz schlecht nur noch Empfehlungen abgeben kann. Was ich festgestellt habe, ist, dass es verschiedene Typen von spielenden Kindern gibt. Also es gibt zum Beispiel diese Rollenspielkinder, es gibt die Erbauer, es gibt die Sammler und es gibt die keine Spielzeugkinder. Also die Rollenspielkinder, die spielen wirklich lange und gern mit Schleich- und Playmobil-Figuren und die versinken in ihrer eigenen Welt. Sie sprechen dann auch mit verstellten Stimmen. Wenn zwei solcher Kinder zusammenspielen, dann sprechen sie sich auch ab, wer was sagt oder wer was tut. Und also das ist so. Und dann hast du gesagt, dass die Prinzessin würde dann vielleicht noch dort gehen. Also die reden wirklich, also im Prinzip ist das Spiel dann diese Kommunikation. Also die Kommunikation zwischen zwei solchen Rollenspielkindern dauert meistens länger als das eigentliche Spiel. Aber es ist total toll, das mit anzusehen. Ich liebe das. Und die Erbauerkinder, das sind die, die gerne eben konstruieren. Also die spielen dann mit Lego Duplo oder auch mit dem kleinen Lego und mit anderen Konstruktionsspielzeugen. Denen geht es tatsächlich hinterher nicht um das Spiel mit den Gebäuden, also selten, sondern wirklich ums Aufbauen. Und wenn also zum Beispiel dieses Lego-Ding aufgebaut wird, dann wird es entweder irgendwo ausgestellt, also im Regal oder so, oder es wird dann gleich wieder kaputt gemacht. Also das Aufbauen macht Spaß und der Rest ist ihnen ziemlich egal. Dann gibt es Kinder, die gar keine Spielzeugkinder sind, die mit Spielzeugen nicht spielen oder wenig anfangen können, denen braucht man dann auch keine kaufen. Also die spielen, spielen eher in der Natur, die matschen dann mit Schlamm rum, die sammeln vielleicht Stöcker, die basteln mit Blättern, die stellen Schleim her oder die kochen und backen. Und es wäre tatsächlich Unsinn, die Kinder dann mit Spielzeug zu überhäufen, sondern die kann man dann einfach tatsächlich, also man kann ihnen dann Backutensilien schenken, wenn man jetzt unbedingt ein Geschenk braucht. Aber eigentlich sind die Kinder diejenigen, die man gut einbeziehen kann in den Alltag und die sich dann freuen und für die ist das dann das Spiel. Und dann gibt es in dem Alter, also ab dem Alter, Kinder, die gerne sammeln. Die mögen dann sowas wie Pokémon-Karten oder Yu-Gi-Oh! Oder Ninjago oder keine Ahnung, die sammeln Amiibo oder andere kleine Figuren. Und wenn man so ein Sammlerkind hat, dann hat man wirklich immer genug Ideen für Geschenke. Diese Sachen werden eher selten bespielt, aber ganz oft aus dem Regal genommen und aufgereiht und angeguckt und auch geputzt. Und mit diesen Karten, also mit den Pokémon-Karten oder den Ninjago-Karten, wird aber auch mit anderen Kindern durchaus gespielt. Und ich als Lehrerin finde es auch super, weil die Kinder mit diesen Karten eben so nebenbei lesen und rechnen lernen.
Du hast jetzt mehrmals vom Flow geredet. Also ich kann da nur noch mal unseren Artikel im Blog empfehlen, den wir euch in den Shownotes auch verlinken werden. Aber kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was dahinter steckt?
Ja, also wenn Hirnforscher vom Flow sprechen, dann meinen sie so einen hirnorganischen Zustand des Glücksgefühls, bei dem ein Mensch so ganz versunken ist in die Aufgabe, die er oder sie gerade erledigt. Also dass derjenige dann nichts mitbekommt von dem, was um ihn oder sie herum passiert. Also ich gerate zum Beispiel oft in den Flow beim Lesen. Ich höre dann wirklich nichts. Also man kann mich anschreien und man kann mir auch sagen, ich soll kochen oder keine Ahnung, einkaufen gehen. Und ich höre das dann nicht. Also ich lese dann einfach. Und andere Menschen erleben den Flow beim Musizieren oder beim Kochen oder beim Malen oder auch beim Bauen. Und Kinder geraten noch weitaus öfter am Tag in den Flow als wir Großen. Und das ist auch gut so, denn wenn sich ein Mensch in diesem Zustand des Flows befindet, dann werden nicht nur Glückshormone ausgeschüttet, sondern es bilden sich gleichzeitig auch noch neue Nervenbahnen. Das heißt, der Mensch lernt. Und deshalb sollte man ein Kind, das gerade im Flow spielt, auch möglichst nicht unterbrechen. Also egal, ob jetzt das Abendbrot wartet oder das Kind eigentlich ins Bett soll, es ist dann besser, wenn das Kind gerade im Flow ist und man bemerkt es, dass man selber dann lieber noch ein paar Minuten abwartet, bis das Kind aus seinem Zustand selbst wieder auftaucht. Das dauert meistens nicht so lange, also keine Ahnung, 5 Minuten, 10 Minuten, das müsst ihr dann mal selbst ausprobieren. Aber wenn so ein Kind immer wieder aus dem Flow herausgerissen wird, weil es halt an andere Dinge tun soll, dann beschneidet man unwissentlich die natürliche Konzentrationsfähigkeit eines Kindes. Und das wird dann, wenn das wirklich oft passiert, also wenn es nicht in den Flow geraten darf, also also weil es immer wieder herausgerissen wird von den Erwachsenen, dann wird es sich später nicht so gut konzentrieren können, wie ein Kind, das diese Flow-Zustände ausleben konnte.
Ja, okay, dann ist es ja wichtig zu erkennen, woran erkenne ich denn, dass mein Kind im Flow ist?
Naja, doch, also man merkt das schon. Die Kinder spielen dann super konzentriert und gedankenverloren. Also sie sind nicht ansprechbar. Also als mein Sohn 9 Monate alt war, da hat er zum Beispiel gerne in der Nacht um 4, da war er wach häufig, und da hat er gerne Toilettenpapierrollen abgerollt. Also er hat daran gezogen, er hat gezerrt, er hat gerissen, er hat reingebissen. Und das hat er, also damit hat er sich gut und gerne 15 Minuten beschäftigt, bevor er dann genug hatte. Und ich habe ja vorhin schon diesen Metallteller erwähnt, mit dem er gespielt hat. Da war er so etwa 5 Monate alt. Und den hat er eben übers Parkett geschoben, ihn gedreht, ihn angeleckt, ihn scheppern gelassen. Und damals konnte der sich auch damit ungefähr 10 Minuten allein beschäftigen. Oder ältere Kinder versinken gern im Spiel mit kleinen Autos oder beim Buddeln im Sandkasten oder beim Matschen in einer Pfütze. Also man sieht ihnen dann an, dass sie sehr ernsthaft bei der Sache sind. Also wir Menschen haben eigentlich einen angeborenen heiligen Glauben an die Ernsthaftigkeit des Spiels. Also die Kinder sehen, wenn sie im Flow sind, nicht irgendwie happy aus, sondern die sehen wirklich konzentriert aus. Und sie sind, ja, sie sind so ein bisschen in sich, also sie sind so ein bisschen in ihrer Welt. Und ja, leider wird das auch an der Schule oder in der Kita häufig nicht gesehen und dann eben kaputt gemacht, was schade ist. Also es wäre super, wenn noch mehr erwachsene Kinder in dem Flow einfach lassen würden für den Moment. Weil wirklich, es dauert nicht lange, dauert vielleicht 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten. Und dann merkt man, dann blinken die Kinder plötzlich und gucken so hoch und so nach dem Motto, huch, wo war ich denn jetzt gerade so? Und dann weiß man, aha, okay, jetzt sind sie raus aus dem Flow und jetzt kann ich sie wieder ansprechen und jetzt kann es gerne keine Ahnung, ins Bett gehen oder jetzt kann es zum Abendbrot kommen oder was auch immer.
Okay, das scheint mir total logisch, Kinder am besten im Flow zu belassen. Gibt es denn noch andere Sachen, mit denen ich Kinder fördern kann?
Ja, also du kannst halt den Neigungen deines Kindes folgen und es damit spielen lassen, was es jetzt gerade fesselt. Also die allermeisten Eltern haben bestimmt schon gemerkt, dass es so Interessenswellen gibt bei ihren Kindern. Also ein paar Wochen lang sind zum Beispiel Bügelperlen der Hit und in jeder freien Minute wird daran gearbeitet. Oder das Kind malt und malt und malt und dann ist es wieder vorbei und es widmet sich dann in den nächsten Wochen etwas anderem. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, waren es bei uns Puzzles. Also meine Kinder haben sehr, sehr, sehr viel gepuzzelt, meine Töchter, und zwar den ganzen Tag lang und die haben halt immer wieder nach neuem Nachschub verlangt. Und den hatte ich ja, wie gesagt, auch glücklicherweise zu Hause, weil ich da meistens auf dem Flohmarkt auf Vorrat eingekauft habe. Also ich habe quasi im Blick, was in den nächsten Monaten und Jahren vermutlich ihr Interesse wecken wird. Und dann kaufe ich das für kleines Geld und lagere es erstmal im Schrank oder in der Kiste. Und wenn dann eine Interessenswelle startet, dann bin ich vorbereitet und kann das Material relativ schnell bereitstellen und bin dann eben auch flexibel. Und als bei meinen Kindern eben diese Phase startete, von der ich vorhin schon gesprochen habe, in der sie immer zu einkaufen spielen wollten, da habe ich halt in diesem Moment den Einkaufsladen, den Kaufmannsladen besorgt. Und damals waren das noch Monate hin bis Weihnachten und der Geburtstag war auch gerade vorbei. Und trotzdem habe ich ihn aber aufgestellt und dann eben mental als Weihnachtsgeschenk gezählt. Und zum Fest gab es dann eben nur noch Kleinigkeiten. Aber das war wichtig, weil das Interesse eben gerade meiner Kinder im Spätsommer am Einkaufen war. Und hätte ich mit dem Geschenk noch bis zum Winter gewartet, dann wäre diese Interessenswelle schon längst vorbei gewesen. Und mit diesem Vorgehen, also mit dem Abwarten, worauf haben die als nächstes Lust und aber schon dem vorbereitet sein, unterstütze ich eben den natürlichen Lernprozess. Also ich gebe nicht vor, mit was sie sich beschäftigen sollen, sondern ich warte wirklich ab, was von ihnen kommt. Und oft haben sie damals im Kindergarten oder jetzt in der Schule einfach etwas gesehen und wollten es dann auch zu Hause probieren. Eine meiner Töchter zum Beispiel wollte mit 4 kochen lernen. Und ich glaube, mittlerweile weiß jeder, dass ich nicht so die Heldin am Kochtopf bin. Und deswegen habe ich sie in dem Alter dann eben nachmittags zu einem Freundespaar gegeben, bei dem der eine Mann sehr gut, gerne und gut gekocht hat. Und dann hat sie eben damals mit ihm zusammen gekocht und auch mit echten scharfen Messern gehandwerkt und sie hat mit ihm geplaudert und hat halt nebenbei kochen gelernt in einer sehr schönen, für sie angenehmen Atmosphäre. Und dabei werden eben nicht nur diese Glückshormone im Kopf ausgeschüttet, weil sie sich mit dem beschäftigt, was ihr momentan wichtig war, sondern nebenbei wurde dann eben auch ihre soziale Kompetenz und auch ihr Selbstbewusstsein gefördert.
Das
Der Trick
spricht
ist
ja.
sozusagen abzuwarten, was das Kind möchte, und dann eben das auch anzubieten und dann aber auch dabei zu sein. Also wir haben ja in unserem zweiten Buch diese 5 Säulen guter Beziehung aufgeschrieben und eine Säule ist den Interessen des Kindes Beachtung schenken und die zweite Säule ist mit dem Kind das gemeinsam tun. Also man spielt dann eben mit dem Kind Kaufmannsladen, obwohl man das dann schon nicht mehr möchte, oder man spielt eben mit dem Kind Yu-Gi-Oh!-Karten, auch wenn man das selber vielleicht jetzt nicht so extrem prickelnd findet. Also man lässt sich sozusagen auf diese Interessenswellen des Kindes ein. Ich habe eine Freundin in Hamburg, deren Kind ist jetzt auch 10, er ist so alt wie meine Kinder. Und die haben jetzt, ich glaube, über 4 Wochen lang Steine bemalt und diese Steine dann ausgesetzt in der Natur. Und die Steine wurden dann gefunden von anderen. Und da gibt es irgendwie eine Facebook-Seite, wo man dann kommentieren kann und dass man das gefunden hat und wie schön es ist und so. Und diese Freundin, finde ich, macht es besonders gut. Also die lässt sich immer ganz stark darauf ein, was ihr Kind gerade macht. Also der mochte eine Weile lang Pokémon-Karten und dann hat sie eben diese Regeln gelernt und hat mit ihm das gespielt und konnte auch die ganzen Pokémon-Namen auswendig und so weiter. Also dieses Interesse und das gemeinsame Tun, das ist eine ganz wichtige Sache.
Was meinst du denn, wie oft sollte man denn die Spielzeuge grundsätzlich austauschen?
Naja, eben dann, also tatsächlich, wenn eine Interessenswelle abebbt, dann, das merkt man ziemlich gut. Also dann, wenn jetzt das Kind zum Beispiel Bügelperlen mochte, dann werden am Ende die Bügelperlen nur noch auf dem Boden verteilt. Oder wenn das Kind immer malen wollte, dann wird das Bild zwar nur noch begonnen, aber dann jetzt nur noch lustlos oder kurz gekritzelt. Und dann kann man als Elternteil die entsprechenden Spielzeuge tatsächlich ruhigen Gewissens wegpacken. Also ich verkaufe die meistens dann gleich wieder auf dem Flohmarkt. Ich behalte 1-2 Dinge, entweder für den Fall, dass das Interesse nochmal aufflammt oder auch weil wir ja noch ein drittes Kind dann hatten, also um zu gucken, ob der das dann mochte oder eben für meine Enkelkinder. Aber dass ein Interesse nochmal wirklich aufgeflammt ist, ist es bei uns tatsächlich sehr, sehr selten vorgekommen. Das heißt, eigentlich macht man nichts falsch, wenn diese Interessenswelle vorbei ist, dieses Spielzeug dann gleich wegpackt. Also meinetwegen erstmal auf den Dachboden oder in den Keller oder in die Kiste im Schlafzimmer, um sicherzugehen, dass das nicht vermisst wird. Denn manchmal gibt es Spielzeuge, von denen ich denke, die werden nicht mehr bespielt. Und wenn ich die dann aber wegpacke, dann bemerkt das eins der Kinder sofort und sagt, wo ist denn? Und dann weiß ich, okay, das habe ich falsch eingeschätzt. Und das muss dann wieder raus. Also, aber dieses klassische, hier ist ein Puzzle oder Anna und Elsa Phase oder Mia und Mi Phase oder Pokémon Phase. Es gibt ja so Dinge, die einfach klassisch normalerweise viele, viele dieser Kinder durchlaufen. Wenn jetzt diese Mia und Mi Phase vorbei ist, dann ist sie vorbei. Dann kommt die wahrscheinlich nicht nochmal wieder und dann kann man eben auch die Dinge davon wieder verkaufen. Und wenn man die Sachen weggepackt hat, dann schaut man einfach, dann macht man als Elternteil erstmal nichts. Also ich würde dann erstmal nichts anbieten, sondern gucken, worauf das Kind dann als nächstes Lust hat. Ich biete selten etwas an. Also ich habe Programmierspielzeug angeboten, als das eine Kind Interesse daran gezeigt hat. Und da bin ich, also das war sozusagen auch mein Wunsch, dass das bei uns passiert. aber ich hatte das schon hier, diese Programmierspielzeuge, aber ich habe tatsächlich erst mal darauf gewartet, dass so ein leiser Funken an Interesse kommt. Weil es bringt wirklich tatsächlich nichts, einem Kind etwas aufdrücken zu wollen. Also wenn man als Elternteil kommt und sagt, oh, hier, guck mal, ist total schön, probier doch mal, dann kann man sicher sein, dass das Kind von diesem Spielzeug erstmal nicht begeistert sein wird. Also habe ich sozusagen die Erfahrung gemacht. Also zum Beispiel war das bei mir so mit einem Also ich habe als Kind total gerne mit meiner Puppenstube gespielt und ich habe mich voll darauf gefreut, dass meine Kinder irgendwann in diese Puppenstubenphase kamen. Und wir hatten auch eine Puppenstube hier und kein Kind hat sich dafür interessiert. Keins.
Ja, ja? Wir auch keins. Kein einziges. Und so eine schöne Puppenstube. Mir ging es ganz genauso, ja.
Genau.
Wie ist es denn? Muss ich denn ständig mit meinem Kind spielen, fragen sich viele Eltern. Ja, ist es schlecht, wenn es auch selber spielt?
Also, wenn man ein Kind hat, das selber spielt, prima. Ja, dann lass es selber spielen. Das tut
soll es geben?
Soll es geben. Lass es spielen, das
so
tut ihm gut.
So wie durchschlafende, schnell durchschlafende Kinder, genau.
Das Ding ist, dass nicht alle Kinder allein spielen wollen. Und die fordern dann von ihren Eltern aktiv ein, mitzuspielen. Und dann diesem Elternteil zu sagen, ja, hör mal zu, dein Kind muss aber lernen, allein zu spielen, das wäre ganz schön gemein. Denn es ist ja nicht so, dass die meisten von uns das nicht schon versucht hätten, zu sagen, hier, probier mal. Also ich sag's mal so, es stärkt die Beziehung, wenn man sich darauf einlässt und mit Kindern spielt. Und ich empfehle allen Eltern, die irgendwie nicht so eine dolle innere Sperre haben, also ich zum Beispiel kann ganz schlecht spielen mit meinen Kindern, ich habe so eine innere Sperre, mir wird sofort langweilig und ich kriege echt schlechte Laune, wenn ich spielen soll. Und ich weiß also, wie schwierig das ist für manche Eltern, mit ihren Kindern zu spielen. Aber wenn es geht, wenn das klappt, dann setzt euch gerne mit euren Kindern hin und spielt mit euren Kindern, weil das eben die Beziehung stärkt. Und auf der anderen Seite ist es aber ungefähr ab dem dritten Lebensjahr auch möglich, als Elternteil zu sagen, okay, ich spiele gleich mit dir, aber jetzt möchte ich gerne erstmal meinen Kaffee zu Ende trinken oder ich spreche jetzt gerade mit Mami oder mit Papa und dabei möchte ich nicht gestört werden und wir kommen dann in 10 Minuten und dann spielen wir mit euch. Diese Frustration muss ein Kind ab ungefähr dem dritten Lebensjahr durchaus aushalten können, also einen kurzen Moment nicht bespielt zu werden, sondern abzuwarten und diese Frustration oder auch die Langeweile des Kindes, die führt durchaus auch zu positiven Dingen. Also wenn wir in den Ferien sind, meine Kinder sind ja jetzt schon 10 und 6, also 10, 10 und 6. Ich biete wenig an und ich habe, also meine Kinder sind erstmal durchaus gelangweilt und frustriert. Aber aus dieser Langeweile entsteht ganz häufig was Tolles. Und dann sie sozusagen in dieses Machen gekommen sind, dann klinke ich mich auch ein und sage, ha, okay, das ist cool, ich würde gerne mitmachen, darf ich so. Und genau, dieses Gefühl, mit den Eltern gespielt zu haben, ich glaube, dass das die Kinder ihr Leben lang begleitet. Aber wenn man eben auch ein Kind hat, was gern für sich allein spielt und irgendwie auch versinkt und mit den Puppen Zwiegespräche führt, dann braucht man sich da echt überhaupt nicht einmischen. Das ist für das Kind genauso wunderbar, wenn es eben da in diesen Flow kommt, als mit den Erwachsenen dann zusammen zu sein. Also es ist total gut und man muss eben individuell aufs Kind gucken, was ihm gut tut. Also wir brauchen nicht die Entertainer für unsere Kinder sein. Sie dürfen sich auch mal langweilen, aber es ist für unsere Kinder es ist sehr, sehr schön, wenn wir mit ihnen zusammen in ein Tun kommen.
Du hast gesagt, Spielzeug ist im Grunde nicht notwendig. Schön zu haben, aber im Grunde nicht notwendig. Aber das würde ich sagen, gilt für Bücher nicht an der Stelle. Ne? Also
richtig.
Ich glaube, ohne Bücher aufwachsen kann ich mir für unsere Kinder gar nicht vorstellen.
Also geht bestimmt auch, aber von Büchern kann man tatsächlich nicht genug haben. Vorlesen ist für das Gehirn unserer Kinder total toll. Also wenn man Kindern vorliest, dann kann man beobachten, dass sie sich eben emotional ganz und gar auf die Geschichte einlassen und dass sie diese im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich selbst durchleben und Wissenschaftler haben dann auch an den gemessenen Hirnströmen festgestellt, dass Kinder in diesen Vorlesemomenten viele wichtige Emotionen stellvertretend für die Personen im Buch auch spüren. Also dabei werden, das weiß man ja heute schon, dieselben Hirnregionen angeregt wie tatsächlich im echten Leben. Also wenn jetzt Gretel zum Beispiel die Hexe in den Ofen schiebt, Dann wandelt sich die Angst unserer Kinder zuerst in Erleichterung und dann in Triumph, und die spüren das so richtig. Also das Gehirn schüttet ebenso viele Glückshormone aus, als hätten sie die Tat selbst vollbracht. Und am packendsten für Kinder sind deshalb auch Geschichten, in denen eben ein kleiner Held eine schwierige Aufgabe meistert. Also Geschichten von Selbstwirksamkeit, von Überwindung, von Schwierigkeiten, Geschichten, in denen der Protagonist oder die Protagonistin eine neue Familie und damit Geborgenheit und Zugehörigkeit findet. Das sind so Dinge, die unsere Kinder am meisten berühren. Und dass manche Geschichten zunächst Angst erzeugen, also zum Beispiel Märchen, finde ich, spricht nicht gegen sie, sondern eher dafür, diese vom sicheren Hafen des elterlichen Schoßes zu erleben. Also mit Mama, Mami und Papa im Rücken können Kinder und deren Gehirne eben an diesen Geschichten wachsen und ihre Ängste in der Sicherheit der Umarmung ihres Elternteils eben stellvertretend für die Figur im Buch überwinden.
Wie ist es denn mit dem Singen? Also ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass ich ganz, ganz hervorragend nicht gut singen kann. Ich singe deshalb relativ wenig mit meinen Kindern. Gehen denn auch CDs?
Also selbstverständlich gehen auch CDs. Die meisten Kinder lieben das ja, Lieder zu hören und dazu zu tanzen oder mitzusingen. Tatsächlich kann so eine CD allerdings nicht ganz das leisten, was selbstgesungene Lieder von Eltern bewirken, egal wie schief sie singen. Also ich singe nämlich auch nicht besonders gut. Aber das Ding ist, dass eben gemeinsames Singen zu sozialer Resonanz führt. Also es ist ja so, dass Menschen, die zusammen singen, sich aneinander anpassen. Also sie drosseln ihr eigenes Tempo oder ihre Lautstärke. Sie übernehmen die Führung, wenn sie textsicherer sind als die anderen. Und also kurz gesagt, nehmen Sie beim Singen Rücksicht aufeinander. Und wenn das gelingt, also wenn das gemeinsame Lied harmonisch zum Klingen kommt, dann werden wieder diese Belohnungszentren des Gehirns angeregt. Was wiederum dazu führt, dass sich die Sänger wohlfühlen, dass sie glücklich sind und dass die Nervenbahnen für Einfühlungsvermögen, für Selbstdisziplin und auch für Verantwortungsgefühl verstärkt werden, weil sie nämlich beim Singen ja Rücksicht nehmen. Und außerdem hat Selbstsingen den Vorteil, dass dabei auch sensomotorische Prozesse ablaufen. Also wenn eben das Kind wahrnimmt, wie schnell oder wie langsam oder wie laut oder wie leise die anderen singen und es sich selbst und seine Tonlage daran anpasst. Also diesen Teil kann eine CD nicht ersetzen. Die Sänger auf der CD sind immer gleich schnell und sie nehmen natürlich keine Rücksicht auf das mitsingende Kind. Das heißt aber nicht, dass Lieder von der CD völlig unnütz sind. Ich finde, man kann einfach beides haben. Also ich, wie gesagt, ich kann auch ganz schlecht singen, aber ich kann mich erinnern, dass ich bei meinen Kindern, vor allen Dingen bei den ersten beiden noch, da hatte ich mehr Zeit. Da habe ich wirklich in jeder Situation bin ich irgendwie in ein Lied ausgebrochen, quasi als ob ich in so einem Disney-Film lebe. Ja, also wenn meine Kinder gebärdet haben Wind, dann habe ich also angefangen, das Windlied zu singen und keine Ahnung. Es war manchmal ein bisschen peinlich, aber ich glaube, dass das dass es sehr viel bewirkt hat auch. Ich würde einfach sagen, Eltern sollen beides anbieten. Also miteinander singen ist total schön und wie ich ja gerade schon ausgeführt habe, auch total wichtig. Aber CDs sind auch gut und wichtig.
Super, Katja. Vielen lieben Dank für diesen Podcast. Ich hoffe, unsere HörerInnen konnten ganz viele Anregungen mitnehmen. Ja, und Inspirationen. Ihr Lieben, wir hören uns in 14 Tagen wieder, freuen uns auf euch und sagen bis dahin tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Audio Now.